herzlich willkommen zu Folge 18 von Überleben. Ja, es ist Winter geworden, das hört man auch an meiner Stimme, die macht momentan nicht so mit. Hat sie aber bei der Aufnahme mit Melchior Quitt. Das ist der Gast von heute. Melchior Quitt ist Frontmann von der Punk-Rock-Band Bitch Queens, wobei man sagen muss, sie selber beschreiben sich ja als Mittelschichtspunk, aber genau über das reden wir auch gerade am Anfang. Zudem ist Melchior ein Primarschullehrer und er eckt schon an auf der Bühne, geschminkt und die vielen Tattoos, lange Haare, Lederjacke. Und ja, er ist auch Primarschullehrer und wir haben über diesen krassen Kontrast geredet, aber auch über ganz viele andere Dinge. Für mich ein sehr inspirierendes Gespräch, weil ich mich selber irgendwo darin sehen kann oder das verstehen kann mit dem, dass man aus einer Mittelschicht kommt, also in etwas hineingeboren wird, aber sich für andere Szenen auch interessiert. Und wir haben ein durchaus langes Gespräch gehabt und bei dem wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Noch ein Shoutout an Meister Lampe, an das grandiose Soundlayout, das im Hintergrund zu hören ist. Und ja, folgt doch Überleben auf Spotify, iTunes oder YouTube oder einfach mir auf Instagram, Dominik-Asche. Dort werdet ihr auf dem neuesten Stand gehalten, denn es gibt nicht mehr allzu viele Folgen in der Staffel 2, aber zudem mehr in den nächsten Folgen und auch bei mir auf Instagram, was neue Projekte angeht. Jetzt aber viel Spaß. Hallo Melchior, wie geht's dir?
Mir geht's gut, schön entspannt, Montag, alles ready.
Alles ready für die Woche?
Ja, definitiv.
Wunderbar. Ich habe dich eingeladen, weil ich mit dir über dich reden wollte, aber auch über die Band, in der du spielst, die Bitch Queens. Und zwar, wie viel Punk steckt in dir?
Ach, das ist so eine zwiespältige Geschichte, glaube ich. Also einerseits bin ich auch absolut Schweizer Mittelschichtskind und von dem her sicher nicht Punk, wie das im klassischen Sinn in den 70er Jahren stattgefunden hat. Aber ich vertrete sehr fest den Do-it-yourself-Gedanken. Und ich glaube, das ist auch das, was Punk ist an Bitch Queens, was das Ganze dann ausmacht, so. Seit Jahren eigentlich.
Was heißt, du bist ein Mittelschichtskind? Wie bist du aufgewachsen?
Ja, Sohn von zwei Lehrpersonen, Reihenhaus in Rien, halt so klassisch Schweizer Mittelschicht, Kindheit, Gymnasium gemacht und so, dann Fachhochschule. Und hat daneben halt wirklich eigentlich immer den zweiten Weg noch eingeschlagen vom Musik machen, Punkrock machen und da eigentlich immer versucht, so einen Spagat zu finden zwischen beiden. Und das mache ich jetzt seit, keine Ahnung, Ewigkeiten.
20 Wie alt bist Jahren. Du jetzt?
34.
Wie alt fühlst du dich?
34. Nee, ich finde so die Zahlen, finde die Zahlen immer so ein bisschen anstrengend. Weißt du? So 34, na und? Ist jetzt einfach eine Zahl auf dem Pass oder wie auch immer. Und finde ich, sagt am Schluss nichts aus. Und ich weiß auch nicht, wie ich mich fühle. Bin einfach 34 und mache mein Ding. So, seit Ewigkeiten. Und das gefällt mir ganz gut.
Aber so, also es gibt ja gewisse, die sind 34 und die haben noch nicht gefunden, was sie im Leben wirklich machen wollen. Und es gibt Leute, die sind 34 und die haben schon zwei Kinder, ein eigenes Haus und ein Auto vor der Garage stellen oder vor dem Haus stehen. Wie würdest du dich da einordnen?
Nee, ich habe da ziemlich einen anderen Lebensweg eingeschlagen. Für mich war eigentlich immer klar, dass ich mir ein Low-Budget-Leben auf die Beine stellen möchte. Das war eigentlich ziemlich früh klar. Und für mich ist eigentlich Zeit das absolute Luxusgut überhaupt. Und alles andere finde ich eigentlich eher anstrengend. Viel zu besitzen finde ich anstrengend. Das macht dir nur Sorgen oder mehr Sorgen als Freude. Viel Kohle ist anstrengend, weil du musst dir überlegen, was machst du jetzt damit? Und ich habe lieber weniger so die klassischen Luxus- oder Status-Dinge. Und dafür mehr Zeit. Und das ist, finde ich extrem eine schöne Sache so für mich.
Wo hast du das gelernt zu schätzen, das mit der Zeit? Oder wie hast du das gelernt?
Ich glaube, ich habe da auch ein schönes oder gutes Vorbild gefunden. Wer ihn kennt, ist Anthony Thomas von Lumbago Surfers, auch eine Band von Basel, die es schon Ewigkeiten gibt. Und ich war bei ihm in der Gitarrenstunde, seit ich irgendwie 14 oder 15 war. Und er hat mir diesen ganzen Weg gezeigt, wie man auch so durchs Leben gehen kann mit wenig, mit viel Musik, mit viel Kreativität. Und das hat mich extrem inspiriert. Und er hat eigentlich schon ziemlich früh eigentlich mir immer das gesagt, wonach ich jetzt immer noch lebe eigentlich so. Hat gesagt, weißt du, wenn du wenig hast, mehr geht immer. Wenn du dann auch mal mehr hast, weniger, das wird schwierig. Und so probiere ich, auch wenn ich mal vielleicht etwas mehr Arbeit oder mehr Kohle reinkommt, versuche ich mein Leben dann trotzdem künstlich low budget zu halten, dass ich mich gar nicht erst daran gewöhne, mehr zu haben, weil dann zurück ist echt, echt anstrengend. Wer das schon mal versucht hat, das geht nicht so einfach.
Hast du das schon mal gemerkt irgendwo dann?
Ja, letztes Jahr habe ich mehr gearbeitet und ehrlich gesagt war es auch das eine klare Erkenntnis, dass ich jetzt nie mehr wach in meinem Leben. Und da hatte ich echt Kohle, wo ich gar nicht wusste, wohin mit. Also jetzt verhältnismäßig nicht viel, aber für meine Verhältnisse mehr als sonst. Und ich habe dann gemerkt, dass mich das A überhaupt nicht glücklich macht. Ich mir B Dinge beginne zu kaufen, die ich nie im Leben brauche. Und ich dann mir echt wieder das weniger und mehr Zeit zurückgewünscht habe. Und das habe ich jetzt wieder und ich bin viel, viel ausgeglichener wieder. So.
Das heißt, Anthony Thomas hat quasi die Erziehung von dir durcheinandergebracht und deine Eltern hassten ihn danach, als du von der Gitarrenstunde zurückkamst.
Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, meine Eltern, die brauchten eine Weile, bis sie sich so ein bisschen dran gewöhnt haben, was ich für einen Weg einschlage, haben mich aber eigentlich immer supported drin, haben auch gesehen, dass ich da glücklich bin und so, wie ich meinen Weg gehe und habe eigentlich mittlerweile viel Support von der Seite, aber nicht immer das natürlich Verständnis dafür, was jetzt wir mit den Bitch Queens zum Beispiel machen. Das ist dann schon manchmal, gibt also das spannende Eltern Diskussionen. Jetzt. Ja, genau. Und da eben, wie gesagt, ist einerseits bekomme ich da eigentlich durchaus das Gefühl, dass sie das sehr schätzen und auch manchmal durchaus auch stolz sind, wenn wir irgendwo auf Tour gehen oder so. Aber ich merke auch, wenn ich dann erzähle, was wir da machen und eben, wir haben auch ein bisschen teilweise grenzwertige Videoclips gemacht und so, da treffe ich dann nicht auf so viel Verständnis. Aber das finde ich dann auch okay, dann kann ich das erklären und dann finden auch manchmal echt spannende Diskussionen statt. So. Aber das Verständnis von meinen Eltern ist durchaus da, dass ich das mache. Ich glaube, für die Eltern ist ja meistens, oder wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte mal Kinder oder so, ist ja eigentlich vor allem wichtig zu merken, dass ja dein Sohn oder deine Tochter halt so einen Weg einschlägt, wo er so aufgehen kann und sein Ding machen kann. Ich denke, das ist ja die Hauptsache so am Schluss. Oder? Weiß nicht, wie du siehst. Aber für mich wäre das schön, wenn mein Sohn und meine Tochter das mal machen würden. So. Ja. Falls, jemals, wer weiß, mal sehen.
Und deine Eltern sind aber nicht kreativ. Die sind wirklich nur Lehrpersonen dann gewesen.
Ja.
Von wo hast du die Kreativität dann?
Keine Ahnung. Also ich wurde natürlich schon früh eben so schön Schweizer mittelschichtsmäßig gefördert, indem ich da irgendwie Musikstunden hatte und eigentlich mich da auch ausleben konnte, wenn ich irgendwelche Wünsche hatte und so. Und die haben auch schon immer geguckt, dass da genug Plattform ist, dass ich mich kreativ ausleben kann. Woher das dann wirklich kommt, ich habe keine Ahnung. Ist schwierig zu sagen. Ich denke dann wirklich, dass ab Pubertät da Anthony Thomas seinen großen Beitrag dann hatte am Schluss. Und ich glaube, dann hat man auch noch so einen inneren Drive, wo ich jetzt gar nicht mehr wirklich benennen kann, warum der da ist. Aber ich habe konstant das Gefühl, ich habe da irgendwas, wo ich aufschreiben muss, jetzt eben Songwriting-mäßig und so, wo Melodien im Kopf sind, wo irgendwie raus müssen und das ist dann nicht mehr kontrollierbar oder nicht, das kommt, das ist einfach da, so, schwierig da irgendwie dann einfach zu finden, nö, das mache ich nicht mehr, so, oder?
Was hast du denn mit Anthony Thomas in der Gitarrenstunde gespielt? Habt ihr schon Punklieder von den Ärzten nachgespielt?
Nee, Ärzte war ich nie so Fan, ganz ehrlich. Ja, da ecke ich immer ein bisschen an. Ärzte war für mich nie so wirklich spannend. Ich verstehe es, warum man es cool findet, aber war nie so mein Ding. Nee, ich habe mit Nirvana angefangen. Das war damals so. Ich glaube, es war die erste CD, die ich mitgebracht habe, war Nirvana und Black Sabbath. Also, was ja nicht wirklich Punk ist, aber es war halt Rock. Und dann hat er mir auch viel gezeigt. Also ich habe durch ihn extrem viel, vor allem ältere Bands aus den 60s, 70s dann auch entdeckt. Und dann eigentlich so mich durch das ganze Spektrum durchgespielt. Irgendwo jetzt in den 90ern angefangen, dann eher zurück und dann alle Bands noch von 2000 an und so. Habe ich auch viel zu Hause dann nur da gesessen, Gitarre genommen und CDs nachgespielt, stundenlang. Gibt da ein paar CDs, die kann ich, glaube ich, immer noch von ersten bis zur letzten Sekunde mitspielen.
Du hast gerade selber Bands erwähnt und sagtest, das ist nicht wirklich Punk. Ich habe schon mit verschiedensten Leuten über die Bitch Queens geredet und da gibt es ja auch verschiedene Meinungen darüber.
Ja.
warum so entschlossen?
Warum so war es entschlossen?
Du bist gerade so entschlossen, dass es da verschiedene Meinungen darüber gibt, ob das Punk ist oder nicht?
Nee, ich habe es halt schon gehört und ich weiß auch, dass wir da so ein bisschen zwischen den Stühlen stehen. Das merkst du auch im Publikum. Für gewisse sind wir zu wenig Punk und zu fest dann Rock und dann fast schon Pop. Und für andere sind wir dann zu heftig und zu weit dann im Punk. Und da, ich finde es eigentlich noch schön. Es ist vielleicht jetzt nicht businesstechnisch wahnsinnig clever, oder? Weil die da nirgends so richtig reinpasst. Aber mir gefällt das. Weil mich hat das eh nie wirklich interessiert. Wir haben viele Diskussionen auch innerhalb der Band gehabt. Ja, müssen wir uns da jetzt irgendwo orientieren oder nicht? Da haben wir gefunden, ach, pff, machen einfach unser Ding. Und das machen wir jetzt eigentlich eh schon.
Also weil reale Punker würden ja auch sagen, man ist Punk. Man spielt nicht Punk, sondern man ist ja Punk in Person. So.
Ja gut, dann ist eben die Frage, was ein Punk ist. Aber
besetzte Häuser.
Nee, das ist zu einfach. Aber ja, und da habe ich auch schon extrem schöne Erfahrungen gemacht, gerade mit der Richtung von Punk und auch extrem anstrengende, wo ich es dann finde, dann wird es dann wieder so konservativ, dass es eigentlich überhaupt nicht mehr Punk ist, aus meiner Sicht. Und für mich war, wie gesagt, eigentlich so den Zugang zu Punk fand ich immer der interessanteste eigentlich, dass du dein Ding durchziehst, dass mit deinen Möglichkeiten, Mitteln, die du hast und die du dir selber entwickelst, dass du da so deinen Weg gehst und auch so ein bisschen so links und rechts auf die Konvention pfeifst. Und jetzt nicht im Sinn von...
Also links und rechts politisch gesehen,
nee, oder? Einfach von deinem Weg her so. Und da geht es jetzt nicht darum, dass ich irgendwie, keine Ahnung, es geht da nicht um Gesetze brechen oder sonst was, kann vielleicht mal passieren, aber grundsätzlich nicht. Sondern es geht darum, dass ich so... man immer wieder mal guckt, ja, was wird von einem erwartet, was sind so die Konventionen auf das normale Leben und sich dann eigentlich mehr fragt, was möchte ich? Und wenn ich dann meinen eigenen Weg gehe, ohne dass ich jemanden irgendwie zu Schaden komme oder so, dann ist das meistens massiv befreiend, die Frage zu stellen, ja, möchte ich das jetzt wirklich, weil die Gesellschaft das will oder möchte ich es, weil ich es will? Und da kann man eigentlich in vielen vielen Bereichen sich diese Frage mal stellen, dann merkt man eigentlich, ey, nee, das ist jetzt eigentlich, da bin ich in was reingekommen, wo ich eigentlich gar nicht möchte. Und für mich ist jetzt was anderes eigentlich besser und dann da immer mal wieder zu justieren und zu schauen, was für einen passt. Und ich finde das für mich auch so ein bisschen so ein Spirit von Punk, dass man sich da einfach nicht mit dem Fluss mitschwimmt, sondern immer mal wieder guckt, was für einen passt.
Das heißt, auch jemand, der Popmusiker ist, kann Punk sein?
Definitiv. Ich finde, das ist überhaupt nicht musikgenre-spezifisch. Wenn du jetzt natürlich eben Punk auf die Musik übernimmst, dann gibt es da natürlich schon klare Genre-Richtlinien, wo man es einordnet. Aber ich denke, so vom Spirit her kannst du auch Jazz machen, Punkrocker sein. Was denn?
Ja, ja. I see. Und du hast dann durch Anthony Thomas das Do-It-Yourself-Ding auch gelernt? Oder bist du eh jemand, der so schon so gedacht hat?
Ja, das hat sich dann so wirklich entwickelt. Er hat sich ja auch diesen Bereich mit reingebracht. Auch seine langjährige Freundin macht Kunst, die ist da auch auf so einer ähnlichen Schiene.
Auch mit, Punkerin?
Ja, auch durchaus Punkerin, ja. Punkrock-Kunst kann man das durchaus nennen. Und man trifft dann automatisch auf Gleichgesinnte, oder? Ich denke, das kennt jeder, wo irgendeine Kunstform macht. Man gibt sich da so rein, reist rum, trifft Leute international oder hier in Basel oder wo auch immer und trifft auf neue Ausrichtungen und Vorstellungen, wie man diesen Weg gehen könnte und es inspiriert mal da, mal dort und so. Man nimmt sich überall so seine Dinge raus und das hat jetzt dazu geführt, dass wir als Band oder auch ich als Musiker, Zeitmusiker, unglaublich gute Leute kennengelernt habe in den letzten 10 Jahren, die da alle ihren eigenen kleinen Weg gehen in der Subkultur eigentlich oder weit weg von dem Riesenbusiness und all dem Zeug so, und die machen ihr Ding und das hat mich eigentlich immer extrem fasziniert.
Und wer von diesen Leuten hat dich weitergebracht im Leben?
Ach, das waren unzählige. Da gibt es Bands, die kenne ich jetzt auch nicht persönlich, wo ich dann auch super nerdy einfach die Biografien lese. Weiß nicht, ob du das kennst so von deinen, oder so würde es doch Vorbildern nennen, dass man da die Dokus schaut und die Bücher liest und die Interviews. Da gibt es zum Beispiel eine Band, die heißt, ich glaube, das ist die Underground-Band überhaupt, das heißt, die heißt Dead Moon. Die ist aus Portland. Und die haben das extremst so gemacht, über 30 Jahre selber aufgenommen, das Haus selber gebaut, weißt du, so wie ich durch und durch alles selber gemacht. Und das war extrem inspirierend, da Doku zu lesen, Buch zu lesen. Und da gibt es viele schwedische Bands, von denen mich sehr musikalisch inspiriert haben. Das waren zum Beispiel die Helicopters aus Schweden. Und der Sänger da, der hat auch schon seit 21 ist er auf Tour, hat Black Metal gemacht, hat Soul gemacht, hat Punk gemacht. Der hat so extrem viel einfach ausprobiert und sich ausgelebt. Und das dann auch, eben dann hast du da irgendwas, das du cool findest und da ein Schnipsel und da was von einer 60s Band und irgendwie bildet sich dann so dein... deine Haltung, deine Ansichten, deine Inspiration und so. Und das ist dann extrem spannend. Aber es muss überhaupt nicht immer nur Musik sein. Kann dann eben auch, keine Ahnung, Literatur sein oder wie auch immer, in einer anderen Kunstform. Ich finde eigentlich mehr, Hauptsache die Person ist spannend und hat so seinen eigenen Weg eingeschlagen. Das finde ich dann meistens inspirierend.
Und warum ist es bei dir Musik und nicht Literatur?
Weil ich war jetzt sprachlich nie wahnsinnig. Ich habe da, glaube ich, nicht ein riesen Grundtalent in die Wiege gelegt bekommen.
Schreibst du die Texte für Bitch Queens?
Nee.
Nein?
Nein, das ist nicht so typisch, würde ich sagen, weil ich singe sie ja. Das schreibt Harry, unser Schlagzeuger. Aber wir machen, seit wir 15 sind, zusammen Musik, sprich 19 Jahre. Und wir sind da, das ist so ein blindes Verständnis und das geht dann auch inhaltlich. Also er schreibt Texte, die er genau weiß, dass ich die singen kann und dass ich da dahinter stehen kann. Und wir tauschen uns da schon teilweise über die Inhalte aus, aber das sind so wie zwei Personen in eine Songwriting-Figur rein. So, und das machen wir seit 19 Jahren. Und darum habe ich mich immer echt schwer getan. So. Ich finde das extrem anspruchsvoll. Also ich habe da riesen Respekt vor Leuten, die gute Texte schreiben.
Und welche sind denn die Themen, die euch beschäftigen? Weil Songs wie Lick It Like You Like It oder Superboy sind nicht so aussagekräftig. Vor allem, ich komme immer wieder mit diesem Klischee, wenn man Punk hört, muss es doch heißen Fuck the System oder sowas. Wobei, ihr habt auch solche Zeilen in euren Liedern.
Gibt ja.
Von wo kommt denn bei euch die Inspiration her für eure Liedtexte?
Boah, da müsst ihr sich schon im engen Sinne Harry fragen. Ich kann es das versuchen zu beantworten, wie da sein Hirn funktioniert oder wie er es eigentlich so, ich das Gefühl habe, wie er das angeht oder wie wir das dann angehen. Wir versuchen da schon Themen zu nehmen, die dann auch irgendwie authentisch sein können, oder? Ich finde es dann immer so peinlich, wenn du jetzt irgendwie über was singst, wo du gerne wärst, aber du bist so dermaßen nicht, weißt du, was ich meine? Und wir sind halt alles wirklich halt Schweizer und Mittelschicht Schweizer. Also über was schreibst du da? Und dann nimmst du halt so eben, ich find's gut, wenn du mit viel, mit einem Schuss Ironie irgendwo immer einen Twist im Text dich zum Beispiel über die Schweizer Mittelschicht lustig machst, wo du selber ein Teil davon bist, oder? Ich finde, dann darf man dem ans Bein pissen, weil man sich dann auch selber gleichzeitig ans Bein pisst. Das finde ich dann, hat genug Cleverness, oder? Oder wir haben natürlich auch oft jetzt, wie gerade bei Licke zum Beispiel, mit eher sexualisierten Themen durchaus gespielt, wo wir es dann aber immer sehr spannend finden, dass es ja dann nicht geschlechtlich oder so klar ist und man da die Leute auch dann mit dem dazugehörigen Videoclip durchaus ein bisschen aufs Glatteis führen kann und mit eigentlich sehr wenig Aufwand dann sehr spaßige Reaktionen beim Publikum auslöst. In dem Fall jetzt gerade extrem viel Homophobie, was ich 2016 oder so ziemlich peinlich finde, dass das immer noch gibt. Aber wenn dich fünf Männer beim Eisessen provozieren, oder? Dann ist das eigentlich schon eine Message für sich so. Und da merkst du dann auch, wo wir gesellschaftlich nach wie vor leider sind oder teilweise sind und da die Leute so ein bisschen eben hervorzulocken und dann kommen die Comments und dann wird's dann richtig, richtig spaßig erst. Und das gefällt uns so, mit diesen Klischees zu spielen da, mit zwischen den Zeilen und so weiter und so fort.
Das ist auch eure Definition, dass ihr euch quasi inszeniert jeweils. Also das macht ihr auch mit dem Schminken zum Beispiel.
Ja,
also viel Glitzer und so.
Hat sicher immer einen Grad Inszenierung, das Ganze so ein bisschen wie Theater spielen oder so. Aber ich finde das, also für mich, ich habe es auch immer extrem cool gefunden, wenn Bands nicht nur einfach so auf der Bühne standen, sondern da noch was rausgeholt haben. Jetzt einfach so entertainment-mäßig, Entschuldigung. Ich finde es heutzutage manchmal fast ein bisschen schade, wie Understatement manchmal das Ganze ist. Jetzt nicht der riesen Pop-Zirkus, aber so, wenn ich junge Bands schaue, da denke ich dann manchmal, boah, ey, könnt ihr einfach machen, was ihr wollt und echt viel rausholen und ausprobieren. Und manchmal vermisse ich ein bisschen Mut, da mehr zu probieren, zu versuchen. Aber ich weiß nicht, wir haben da einfach von Anfang an gefunden, ach, ziehen wir Frauenklamotten an, machen wir so. Wir sind auch manchmal in so einem Urwaldkostüm aufgetreten. Wir haben da diverses mal ausprobiert, bis wir gemerkt haben, nee, das ist so unsere Richtung. Das hat uns eigentlich immer schon gut gepasst. So.
War das die, wie sagt man, dieser jugendliche Touch, den ihr auch hattet als Schülerband damals, mit diesem YOLO-Gedanken?
Ja, das hieß damals noch nicht YOLO, aber das würde man jetzt auch nicht mehr YOLO nennen, wenn ich da richtig informiert bin. Aber ja, das war so ein bisschen das, war uns eh völlig egal, was die Leute gedacht haben. Wir haben einfach gefunden, komm, probieren wir aus und schauen, was passiert. Und wir fanden das eigentlich immer ziemlich lustig.
Und woher der Mut, das einfach durchzuziehen? Also ich meine, du hast gesagt, ihr habt euch gegründet, als du 15 warst.
Mhm.
Da ist man ja doch auch in einem Alter, wo man noch schauen möchte, wie passt man zum Beispiel auch gerade in die Schulklasse rein oder so. Und warst du derjenige, der jetzt so den optischen Klassenclown gab?
Überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Ich glaube, uns war das wirklich, wir haben überhaupt nicht weit gedacht da. Uns war das eigentlich ziemlich egal. Wir waren jetzt nicht irgendwie super cool in der Schule. Wir waren auch nicht voll die so, weißt du, so kennst du ja auch die Geschichten von super Outsidern, die dann nur Gitarre gespielt haben zu Hause und dann endlich mit 20 wurden sie entdeckt und dann ist da irgendwas passiert. Also bei uns ja so oder so nicht, aber wir waren da völlig einfach normale Gimmick-Kids und wir hatten immer schon viel, glaube ich, auch Selbsthumor so über uns lachen und da sich auch selber nicht ganz so ernst nehmen. Da würden jetzt viele sagen, boah, ey, das habe ich echt schon oft gehört, so Bitch Queens, hey, ich rede das erste Mal mit dir und ich dachte bis jetzt immer, du bist eigentlich ein richtiges Arschloch, habe ich sicher ungefähr 4 oder 5 Mal noch öfters gehört in meinem Leben. Aber nee, du bist eigentlich noch ganz nett und so. Wir haben da auch was aufgebaut, was, glaube ich, nach außen dann teilweise schon fast arrogant wirkte. Für uns war das eigentlich immer mit Augenzwinkern und immer mit viel Humor, eigentlich seit Anfang an. Und ich glaube, wenn man das dann so sieht und sich selber nicht so ernst nimmt, dann geht echt viel. Das heißt aber nicht, dass wir die Band nicht ernst nehmen. Aber es schwingt bei uns schon immer ein Touch-Augenzwinkern eigentlich bei allem mit.
Wie war das denn nach der Schule? Wie ist es bei dir weitergegangen? Hast du eine Ausbildung gemacht?
Also das wusste ich gar nicht, was machen. So super klassisch als Gimmi-Abgänger. So mit Ach und Krach das Gymnasium geschafft, weil ich echt keine Lust mehr hatte. Und dann habe ich auf der Post gearbeitet. Und habe Postsäcke, weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber das so die Briefe wurden so verschiedene Postsäcke, wurden die eingetütet. Und die Säcke kamen dann in einem riesen Waggon, in so einem, im -3, immer dunkel, in so einem Raum. Und dort hast du dann den ganzen Tag diese Säcke sortiert. Das habe ich gemacht mit sehr interessanten anderen Personen. Das habe ich, glaube ich, ungefähr 2 Jahre lang bei der Post gearbeitet, bis ich dann gefunden habe, nee, das kann es jetzt also echt
so nicht sein. So studentenjobmäßig.
Ja, aber es hat da auch Leute, die machen das wirklich.
Hauptberuflich.
Ja.
Und, der klassische alte Lagermitarbeiter.
Genau, aber richtig, richtig fies. Da ist kein Tageslicht, nix, oder? Und dann habe ich mir lange überlegt, was ich machen wollte. Und da war die Frage, entweder Musik, was so richtig, so studieren, oder was Soziales. Und dann habe ich das ausprobiert mit Musik und Studieren, habe mich da mal so ein bisschen informiert und so ein bisschen vorkursmäßig was angefangen und habe gemerkt, dass Musik machen nach Regeln und Vorgaben mir so komplett jeglichen Spaß nimmt. Alles, was ich eigentlich geil finde an Musik, ist dann weg.
Und da gibt es andere Menschen, die finden das super so, mehr so theoretisch und kopfmäßig. Und für mich war das gar nichts. Habe ich gar gewusst, nee, mache ich nie im Leben.
Also war ja dann auch in der Jazzschule wahrscheinlich, oder?
Genau. Und so, nee, ich dachte, ey, nee, das geht nicht, schaffe ich nicht, oder? Und habe dann eigentlich ziemlich zügig wieder aufgehört und mich dann darauf fokussiert, was ich mache. Ob ich jetzt, für mich gab es zwei Optionen, eben, was ich jetzt nun noch mache oder immer noch mache, ist Primarschullehrer oder Sozialarbeiter. Habe dann Primarschullehrer gemacht. Und jetzt bin ich das seit 10 Jahren. Und hättest du mich gefragt mit 16, ob ich jemals Lehrer werden möchte, als Kind von zwei Lehrern? Ey, nie im Leben. Aber irgendwie, keine Ahnung, gefällt es. Und ich finde, es ist ein wenn man es gerne macht, echt ein erfüllender Beruf so. Mit Kindern zu arbeiten.
Könntest du dir auch Vollzeit vorstellen? 100%?
Nie im Leben. Jetzt kannst du mich vielleicht in 10 Jahren nochmals fragen, aber nee, ich glaube, der Beruf ist echt nicht wirklich geeignet, um ihn Vollzeit zu machen. Und es macht heute auch fast niemand mehr. Und jetzt denken sich alle, oh, warum und so. Es ist, ich glaube, es braucht den genügenden Abstand und auch Pausen, damit man echt wieder jeden Tag frisch den Kindern gegenübertreten kann. Und dann hast du ja auch teilweise schwierige Situationen, auch mit Kindern, wo es nicht einfach ist. Und dass du denen wirklich jedes Mal wieder eine neue Chance gibst. Und das ist mir echt wichtig, oder? Da kann es auch mal Auseinandersetzungen geben. Du kannst ja auch, keine Ahnung, das Zeugs nicht auf die Reihe bekommen oder wie auch immer. Aber irgendwie gehört es dazu, dass ich am Montag da wieder hinstehe und finde, hey, ich bin ein Lehrer und jetzt holen wir das Beste raus. Und wenn du da irgendwie die Distanz fehlt, dann merkst du, dass du bist viel schneller wieder genervt, du hast so diese Toleranz, dieser Puffer wird immer wie kleiner, oder? Und wenn du mal wieder eine Pause hast oder ich habe irgendwo eine Show und gehe da weg und mache mein Ding, dann komme ich zurück und finde wieder, ah, cool, ja, los geht's, oder? Machen wir wieder frisch und so. Und dann komme ich wieder mit dem Lächeln in die Schule. Wenn ich zu viel arbeite, merke ich, dass mir die Distanz fehlt. Und ich habe gemerkt, das ist nicht nur beim Arbeiten an sich so, sondern es tut eigentlich in vielen Bereichen mal gut. Immer wieder Horizont wechseln, sich in eine andere Zone begeben, oder? Auch so aus der Komfortzone raus, sich was Neues geben und dann merkt man wieder, hey, das ist eigentlich cool, mache ich gerne. Und da eine gute Mischung zu finden. Und ich glaube, wenn du sozial tätig bist, da eine genügende Distanz wieder aufbauen zu können, damit du frisch bleibst, habe ich extrem gute Erfahrungen damit gemacht.
Fühlst du dich da auch wie einen Schritt weiter, wenn du jetzt in der Musikerszene oder in der Lehrerszene schaust, dass du wie sagen kannst, hey, ich mache beides, dass du irgendwie, wenn du Musiker triffst, die jetzt, ich sag mal, Vollzeit verhängte Musiker sind, dass du wie sagen kannst, hey, ich habe im Fall schon auch die Musik, aber auch noch ein geregeltes Leben, oder quasi den 100% Lehrpersonen sagen kannst, die vor dem Burnout stehen, hey, ich mache im Fall auch noch was Cooles im Leben, und zwar Musik und nicht nur diesen Lehrerjob.
Nee, nö. Also, nee, es hat für mich dann auch sowas, dass ich irgendwie, ich würde mir nie rausnehmen, dass ich das Gefühl hätte, ich habe jetzt da irgendwie was gefunden, was für alle zählen wird, und das ist jetzt der Weg und den muss ich jetzt irgendwie jemandem erzählen oder so. Ich glaube, da hat auch jeder seine eigenen Wege, die er gehen möchte oder sollte. Und ich kann, wenn mich jemand fragt, erzähle ich gerne, wie ich das mache so. Aber ich würde mir jetzt nie anmaßen, jemandem zu sagen, dass er nicht für sich den richtigen Weg gehen würde oder so. Ich denke, man kann auch 100% Musik machen, kann extrem erfüllend sein. Ich glaube, man kann auch 100% Lehrer sein. Ich glaube, das geht schon, wenn du ein Typ dafür bist. Aber ich denke, vielen, und da machen sie es auch, tut es gut, auch daneben noch was anderes zu haben und sich da auch ein bisschen anders ausleben zu können oder auch einfach mal eine Pause zu haben, so. Aber ich würde da jetzt niemandem irgendwie sagen, so geht das oder so geht's nicht.
Du bist seit 10 Jahren Lehrer, hast du gesagt.
Ja.
Was gab es für Schritte oder für Weiterentwicklungen in deinem Leben in dieser Zeit? Weil das hört jetzt so, du hast seit 19 Jahren die Band und seit 10 Jahren bist du Lehrperson und das ist dein Alltag. Aber was ist da noch passiert im Leben, wo du sagst, das sind so Schritte, die dich wieder fröhlich gemacht haben? Oder es ist, also es klingt ja so eintönig, so dass du so seit 10 Jahren den gleichen Alltag hast.
klingt durchaus ein bisschen eintönig, wenn du jetzt so sagst, ist auch immer so ein bisschen erschreckend, die Zahlen zu hören, weißt du so, 19 Jahre, also gut, die Band hat immerhin gewechselt, oder? Und 10 Jahre arbeite ich das Gleiche, das ist so. Ich glaube, man muss es ein bisschen auseinandernehmen, also beginnen wir mal beim Lehrer sein, da ist, glaube ich, wichtig, dass man sich auch immer wieder selber neue Ziele setzt und nicht immer das Gleiche macht. Ich weiß nicht, ob du die Lehrperson hattest, ich hatte die, wo du genau weißt, jetzt hat er die Kopie, die er wahrscheinlich von 10 Jahren schon gemacht hat, oder? Und knallt die aus seinem Ordner raus, die er auf dem Tisch, und sie ist so dermaßen uninspiriert und so abgespult. Oh, Entschuldigung, das ist echt, ich meine, so willst du ja nicht arbeiten, oder? Und ich glaube, da musst du dir immer wieder neue Dinge suchen, auch interessiert bleiben, was die Kinder interessiert. Und ich glaube da, also ich finde es auch extrem schön, weil ich bleibe da auch frisch, weil ich sehe, was die wieder für neue Dinge haben, was da jetzt gerade on ist, oder? Und das inspiriert auch so fürs Leben.
Auch für die Musik?
Auch für die Musik, definitiv. Und da ist auch immer spaßig, mit ihnen zu diskutieren, was jetzt gerade cool ist und was nicht cool und warum und weshalb und so. Und da gibt es auch immer viele Fragen und tolle Diskussionen. Also ich glaube, da lohnt es sich, frisch zu bleiben. Was auch ist, dass du natürlich innerhalb vom Beruf dann noch, entweder kannst du Weiterbildung machen oder du kannst auch an verschiedenen Projekten dann teilnehmen. Und ich glaube, auch da gehört es dazu, dass man dann immer mal wieder einen Schritt wagt, irgendwas Neues auszuprobieren. Im Moment habe ich zum Beispiel noch Studenten oder Studentinnen von der Fachhochschule, die ich dann begleiten kann. Und da kann ich auch mit Erwachsenen zusammenarbeiten. Oder ich beteilige mich teilweise bei irgendwelchen Projekten wo mich die Schulleitung dann fragt, ob ich da mitdenken, mitgestalten kann jetzt für das ganze Schulhaus oder so. Und ich glaube, da lohnt es sich, frisch zu bleiben. Nicht nur thematisch, sondern auch, was es noch für Möglichkeiten gibt. Und dann hast du natürlich immer andere Kinder, andere Eltern und da kommen dann viele Herausforderungen, die immer wieder neu sind. Also ich glaube, das ist das Dankbare, im Gegensatz vielleicht zum gewissen Bürojobs, wo halt dann wirklich eigentlich so klar ist, wo deine Abteilung ist und dann machst du das, oder? Ich habe halt, alle 3 Jahre habe ich komplett neue Kinder und ein neues Setting. Und das ist dann schon sehr spannend und herausfordernd. Also ich finde, vor allem, wenn man den Beruf wirklich ernst nimmt und die Arbeit mit den Kindern ernst nimmt, dann ist da genug Herausforderung da, die man annehmen kann. Immer wieder frisch. Was Musik angeht, ist auch so, dass wir da immer also eigentlich ähnlich sehen, dass da eigentlich immer wieder neue Schritte geben muss für uns. Oder sei das in einem anderen Land zu touren, sei das musikalisch, ist jetzt vielleicht nicht für jeden hörbar, aber da wieder neue Dinge auszuprobieren, was für uns dann was Neues ist. Und ich glaube, wenn wir merken würden, dass es das gar nicht mehr vorangeht, ich glaube, dann wäre ziemlich bald mal finito. Und es ist jetzt extrem lang und wir haben extrem viel Spaß noch nach wie vor. Und ich glaube, was ich in den letzten Jahren, abgesehen davon, dass ich mit einem, wirklich, wir sind eigentlich extrem gut befreundet in der Band, was schon mal eine große Qualität ist, wo wir schon überall waren, wo du sonst nie im Leben hin würdest und in Settings, in die du sonst nie kommen würdest, oder? Also nicht nie, aber halt einfach, du kommst normalerweise als Tourist in eine Stadt und dann orientierst du dich ja auch so ein bisschen an den klassischen Punkten. Und wenn du halt da als Band hinkommst, kommt der Promoter, da kommt vielleicht noch eine befreundete Band und dann nehmen die dich mit noch in eine Bar irgendwo hin. Am nächsten Morgen frühstückst du vielleicht noch in der WG, wo du gepennt hast, da hörst die Geschichten, hörst die Leute. Ein Jahr drauf bist du wieder da, lernst noch mehr Leute kennen und so haben wir da eigentlich extrem viel schöne Erlebnisse gehabt, die letzten, sag ich mal, 10 Jahre, seit wir auf Tour sind, 8 Jahre, so. Und das ist unbezahlbar. Und ich glaube, das macht uns allen immer noch so extrem Spaß, da unterwegs zu sein, abgesehen vom Kreativen, sich da neu auszuleben, dass da weit entfernt von Langeweile. So, sind ja auch nicht Dinge, die eben, wo du so eine Konstanz drin hast, oder? Weiß ja nie, was passiert, oder? Keine Ahnung.
Also das mit dem Rumreisen, das ist ja auch nicht, also wenn man eine Band gründet, dann reist man ja auch nicht ab Woche 1 schon rum. Nö. Wieso habt ihr das überhaupt geschafft? Also das ist ja eigentlich in der Schweiz ein Dauerthema. Oder auch in Basel, wie schafft es überhaupt eine Basler Band, überhaupt mal aus der Stadt rauszukommen, in einer anderen Stadt zu spielen? Da kann man sich vielleicht bei euch die Szene erklären, dass ihr natürlich nicht in einer Pop-Indie-Szene unterwegs seid, sondern dass es eine Szene gibt in der Schweiz, wo die Leute auch mitreisen und mittouren und so. Aber wie habt ihr es aus der Schweiz rausgeschafft?
Also grundsätzlich war für uns immer schon klar, dass wir im Ausland spielen wollen. Das war so wie so ein bisschen der Teenage-Traum, so, oder? Und dann hast du eigentlich schon einen wichtigen Punkt angesprochen, ist, dass die Punkrock-Szene ist jetzt, gewisse würden sagen, tot, haben sie eigentlich recht, aber sie ist klein, aber fein. Und über die Jahre lernt man viele Leute kennen und die unterstützen sehr fest und viel. Und die Szene supportet sich da wirklich international. Man organisiert sich gegenseitig Shows oder hilft sich mit Kontakten oder wie auch immer. Und das macht es natürlich zum gewissen Grad einfacher. Nicht einfach, aber einfacher. Und ich glaube, was uns geholfen hat, war, dass wir das eigentlich immer selber in die Hand nahmen. Wir haben da, also ich habe vor allem auch immer versucht, überall mit einem, also ich quatsch halt gern. Und ich rede dann mit allen.
Hast du das Wort connecten sagen wollen?
Ja, connecten wäre das Richtige. Aber es ist ja nicht nur connecten, das sind ja dann auch manchmal wirklich lustige und gute Abende bis irgendwann, oder? Und man lernt sich da kennen und wir waren nie eine Band, die einfach so, okay, jetzt Backstage, dann Show und dann wieder Backstage. Meistens haben wir gar keinen Backstage oder wenn, dann ist so eine Besenkammer oder so. Und von dem her, wir waren jetzt vielleicht nicht mehr ganz so krass, aber wir waren eigentlich immer schon vorne an der Bar, haben gequasselt nach der Show, am Merch, mit allen geredet, Party gemacht bis weiß ich wann, waren über, keine Ahnung, ein paar Jahre immer die Letzten, die aus dem Club raus sind. Und das, da baust du dann irgendwann, baust du das so auf und hast du Connection da, Connection dort, Connection hier und so. Und dann hast du das Netzwerk. Und da kannst du dann irgendwann mal, wenn du das genug lang machst, hast du da so ein riesen Ding, wo du da, okay, komm, wir waren jetzt, hatten gerade ein Meeting, vielleicht vor, keine Ahnung, 3 Monaten, haben wir uns so überlegt, wo wollen wir denn wieder mal spielen? Haben gefunden, ja, England wäre cool, ja, ich frage mal die, Spanien wäre cool, ja, ich frage mal den. Und so, und dann kannst du da zurückgreifen. Das war nicht extrem viel Arbeit, viele Abende, viel unterwegs. Ich gehe auch immer noch an Festivals aus der Szene, treffe dort viele Leute, quatsch mit denen, trinke Bier mit denen und so weiter und so fort. Und
dann du betreibst offensichtlich aktiv Pflege dann auch.
Ja, und da habe ich mittlerweile, oder wir haben alle mittlerweile extrem gute Freunde durch das. Also wirklich, das sind Leute, die treffen wir gerne, die treffen wir auch sonst mal und die sind in Österreich, in Deutschland, in England, in Spanien, in Schweden, Norwegen, wie auch immer. Und das ist eigentlich so, keine Ahnung, es ist so eine Mischung zwischen Networking, klingt immer so Business. Es ist eine Mischung zwischen Freundschaft und Networking und so. Und dann hat sich das glücklicherweise so aufgebaut. Aber es ist viel Arbeit, viel Reisen, viel Zeit und einfach auch so diese Langatmigkeit. Ich glaube, die ist vielleicht das, wo ich fast am meisten, wenn ich mich jetzt fragen müsste, auf was ich stolz wäre, so, ich glaube dann auf das, dass wir so unterm Radar eine Ewigkeit so ein bisschen unser Ding machen und da ja eben über das eigene Networking und so diese Langatmigkeit an den Tag legen, was ich eigentlich was ganz Schönes finde.
Das ist aber auch dieser supportive Gedanke, den ihr ja habt, dass ihr das Bitchfest organisiert, um eben dann auch wieder den Leuten was zurückgeben, also den Bands aus anderen Ländern.
Richtig. Und jetzt dieses Jahr ja auch Künstlern. und ja, das ist definitiv so. Und ich finde das auch einen schönen Gedanken, sich da gegenseitig zu supporten und zu unterstützen. Ich glaube, was ich noch vergessen habe zu sagen vorhin, ich glaube, was auch dazu gehört hat, war einfach so ein bisschen die Kompromisslosigkeit. Uns war es völlig egal für ein Door-Deal, das heißt, bekommst du einfach die Eintritt, das ist keine Ahnung, wie viel das ist, oder für 150 Euro, sage ich jetzt mal, 5 Stunden oder 6 Stunden oder 7 Stunden irgendwo nach Ostdeutschland zu fahren für eine Show irgendwo in einer Garage auf dem Boden und du hast keine Ahnung, was passiert. Es war uns komplett Wurst. Wir einfach so, okay, cool, Show in Ostdeutschland, na klar, machen wir so oder so. Show irgendwo im hinterletzten Ecken von Tschechien, fahren wir hin. Und das haben wir jahrelang, mittlerweile machen wir das nicht mehr so, haben wir einfach alles gespielt, was nur ging. Und das ist natürlich auch extrem viel übelst schlechtes Zeugs gespielt, aber das hat sich echt gelohnt. So.
Habt ihr es fürs Geld gemacht?
Nö. Nie. Nee, Bitch Means und für Geld machen, das funktioniert, hätte ich einer Woche aufhören müssen. Also es war nie wegen dem. Und war immer nur einfach Musik machen, unterwegs sein und Spaß haben. Und ich glaube, da geht eigentlich viel mehr, als man denkt. Man muss einfach selber in die Hand nehmen. Ich glaube, so ein bisschen das. Und nicht so da sitzen und denken, hey, ich habe jetzt den Shit von dem Album rausgebracht und jetzt bitte kommt, entdeckt mich. Ich mache da Insta-Post um Insta-Post. Hey, kommt jetzt. geht doch was, oder? Sondern dass man da einfach gegen spielt. Und da ist man vielleicht am Anfang noch scheiße. Richtig scheiße, wenn man unglaublich schlecht am Anfang. Und dann irgendwann mal formiert sich das. Aber eben, es braucht dann halt Zeit und so. Es geht halt nicht von heute auf morgen. Und man wünscht sich das vielleicht manchmal. Für uns war es eigentlich immer klar, dass wir einen Soundschnitt ausgesucht haben, wo das eh nicht geht. Und von dem her war das der einzige Weg. Aber es geht, wenn man möchte. Ist das, glaube ich, für, wenn man sich Mühe gibt und dranbleibt, dann könnten das weit mehr Schweizer Bands machen. Es gibt übrigens auch weit mehr, als man denkt. Die fliegen aber ungefähr gleich unterm Radar, wie wir das machen.
Was hat dafür gelitten bei dir im Leben?
Boah.
Weil du hast ja auch eben am Anfang gesagt, das Thema Zeit ist wichtig und so. Und du hast ja mit anderen Worten sehr viel Zeit auch geopfert, respektive investiert, um das Ganze schön zu sagen.
Ich hätte jetzt natürlich auch irgendwie, keine Ahnung, eine Karriere machen können mit der gleichen Zeit. Weil ich wäre aber nicht mein Ding gewesen. Ich hätte sicher auch zeitweise jetzt nicht mehr so sicher gesünder leben können, als ich das jetzt mache. Ich glaube auch, dass es, und das ist was, was ich so wahrscheinlich am meisten damit so struggle, ist so eine Rastlosigkeit, die ich habe, die das auch irgendwie so ein bisschen mitbringt, dass es überhaupt so lange funktioniert vielleicht für mich. Aber so, dass irgendwie, keine Ahnung, ich kann nicht einfach so zu Hause sitzen und einfach so nichts machen. Für mich muss immer was passieren, sonst wird mir schnell mal langweilig. Und das heißt, ich gucke immer noch, was sonst noch geht und bin da am Rumwuseln, nenne ich es. Und ja, diese Rastlosigkeit ist manchmal auch extrem stressig und extrem anstrengend. Und ich merke, dass ich, was Abschalten angeht, unglaublich schlecht bin. Und ich versuche da noch nach wie vor zu lernen, was heißt mal, wie ich so sich Zeiten zu setzen, wo man jetzt was musikalisch macht zum Beispiel und dann auch wieder mal auf der Seite lässt und nichts macht, oder? Und das Handy liegen lässt und nicht noch diese Message dahin schreibt oder sonst noch was, sondern dass man da wirklich einfach seine Pausen hat.
Bist du das aktiv am Lernen?
Ich versuch's. Ich bin schlecht.
Und wie?
Indem ich manchmal eben, es ist halt mittlerweile viel, viel Handy gebunden, sage ich mal. Und du kannst eigentlich konstant, oder? Kannst konstant noch was posten, kannst konstant noch mit wem networken oder wie du es auch immer nennen willst. Kannst du jederzeit noch irgendeine Idee aufs Handy aufnehmen oder was weiß ich. Und ich probiere manchmal, das einfach wegzulegen. Aber wie gesagt, ich bin, glaube ich, auf Level 1 von 3000 oder so. Aber ich merke einfach, dass da, dass die Zeiten, wo ich dann eigentlich so wirklich mal weg bin wieder davon, ist das Gleiche wie jetzt eben vom Lehrersein mal weg sein, sondern so vom Ganzen mal sich wieder mal eine Auszeit gönnt, dass ich das wahrscheinlich viel vernachlässigt habe in den letzten Jahren. Und ich da mal langsam probieren, ein gutes Verhältnis zu finden.
Und du, aber du gehst privat in die Ferien, das schon?
Oder ich gehe in die Ferien.
Opferst du die Ferien für die Bitch Queens?
Nee, ich habe viel Ferien, ich bin Lehrer. Aber ja, ich opfere natürlich schon auch viel Zeit für die Bitch Queens, aber ich muss dann eben auch in den Ferien aufpassen, dass ich nicht am Strand liege und irgendwie, keine Ahnung, mit Leuten aus irgendwo schreibe, wegen einer Show nächstes Jahr oder so. Und da, ja, bekomme ich auch manchmal durchaus Ansagen, dass ich das dann bitte bleiben lassen soll.
Du hast eine Freundin, hilft sie dir dabei?
Die hilft.
Abzuschalten mal wieder.
Ja, die hilft definitiv. Also zum Glück auch nicht nur da drin, aber sie ist viel, viel besser in dem, als ich das bin. Ich finde es bewundernswert besser. Und ja, irgendwie reicht schon, dass sie da ist. Dann merke ich auch, dass ich das also in ihrer Gegenwart viel besser auf die Seite legen kann. Und klar, ich finde auch, finde es völlig zu Recht, dass wenn man eben so vielleicht einen etwas rastloseren Freund hat, dass man da hier und da dann auch klar sagt, dass es auf den Sack geht. Aber sonst ist sie super.
Aber du hast jetzt nicht irgendwie psychischen Stress oder du gehst nicht auf einen Burnout zu deshalb?
Nee, meine Mutter hat manchmal Angst, dass das so ist. Aber es, ich bin ja, glaube ich...
Das kenne ich.
Echt?
Ja.
Echt? Ja, gerade vor einem Monat hat sie mir... Sie schreibt mir manchmal eine E-Mail. Weiß nicht, ob deine Eltern per SMS kommen.
WhatsApp.
WhatsApp, ja. Meine Mutter, die wechselt zwischen E-Mail und WhatsApp. Und hat mir eine E-Mail geschrieben, dass sie sich da Sorgen macht. Ich habe immer gesagt, nee, sie muss sich keine Sorgen machen. Ich bin da einfach, ich bin auch viel und gerne unterwegs. Ich brauche das auch so. Aber ich glaube eben mittlerweile, ich habe da meine Auszeiten, wo ich nehmen kann. Und das wird jetzt eben, wie gesagt, es ist vielleicht nicht ganz so mies, wie ich das vorhin gesagt habe, es wird jetzt irgendwie besser. Und ich genieße die auch mehr. So. Und auch zu merken, dass konstant irgendwo was zu pushen oder zu machen und so, das führt dann meistens auch irgendwie gar nicht so weit. Manchmal sich einfach zurückzulehnen und mal schauen, was kommt, ist dann doch nicht schlecht. Oder so eine Mischung finden ist wahrscheinlich der gute Weg. Ich habe keine Ahnung, ich bin da immer ein bisschen am Ausprobieren so. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man ein gutes Umfeld hat, dass man gute Freunde hat, die eben auch manchmal gar nicht bewusst einem irgendwas sagen, sondern halt, wo man in Settings reinkommt, wo man abschalten kann, oder? Ob man geht, keine Ahnung, Nachmittag in den Wald und so, und denkst du gar nicht mehr dran, was du sonst machen kannst. Das sind manchmal so die simplen Dinge. Oder in die Sonne liegen an der Rhein oder so. Ich brauche nicht so viel.
Das ist wieder das, mit dem eben nicht so viel haben und besitzen.
Genau, einfach zu merken, boah, Park, Sonne, keine Ahnung, ob jetzt meine Freundin da ist oder gute Freunde, wie auch immer, gute Leute um sich herum haben und dann merkst du plötzlich, ich habe 3 Stunden nicht mehr aufs Handy geguckt und ich habe gar nicht gedacht, was ich da noch machen kann für Musik oder was weiß ich was oder für Schule oder so. Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich das Wertvollste überhaupt.
Aber wie ich raushöre, brauchst du immer Leute um dich.
Das ist eine Mischung.
Außer du hast gesagt, du wohnst ja alleine.
Ja.
Du hast dann dort einen Rückziehort, oder wie?
Ja, ich bin gerne allein. Ich finde auch, allein zu sein ist eine wichtige Qualität. Also für mich ist sie sehr wichtig und ich finde, sie sollte auch allgemein, ist das was, wo ich, ich finde das bereichernd, wenn man merkt, hey, man kommt mit sich selber eigentlich gut klar. Und man hat da nicht plötzlich so voll die Krise, weil man zu lange für sich war, so. Und weil für sich sein bedeutet ja auch, man muss sich mit sich selber auseinandersetzen. Vielleicht kommen dann auch gewisse Fragen, wo man sich stellt, wenn man alleine ist. Und ich finde, die gilt es auch alleine manchmal auszuhalten. Und gleichzeitig ist es aber auch extrem wichtig, dass für mich, dass ich ein gutes Umfeld habe, wo ich zurückgreifen kann. Und ich habe da unglaublich tolle Freunde. Und für mich braucht es immer so die Mischung. Ich schaffe es zum Beispiel in WG-Wohnen, ich würde durchdrehen.
Hast du mal?
Ja, kurz, aber nicht so wirklich. Ich habe gemerkt, es ist nichts für mich. Also so nach Hause kommen, keine Menschenseele, kannst machen, was du willst, muss mit niemandem reden und ich mag es zu entscheiden, wenn ich jemanden sehe. Und da gibt es natürlich schon Unterschiede mit wem und so weiter, aber grundsätzlich so manchmal für sich sein und sich so, keine Ahnung, Zeit für sich nehmen, finde ich eine große Qualität.
Wann bist du kreativer? Wenn du alleine zu Hause bist oder wenn du mit der Band irgendwo zum Beispiel bist oder einfach mit anderen Leuten, die dich vielleicht inspirieren dann direkt?
Ich bin kreativ meistens zu den miesesten Zeiten, die du dir vorstellen kannst. Ich bin dann, keine Ahnung, sitze in der Schulstunde und habe gar nichts zu tun. Und dann kommt irgendeine Melodie oder irgendeine Zeile ins Hirn und dann bin ich auch schon aufs Klo raus mit meinem Handy und habe da irgendwie ultra mies diesen Gedanken versucht festzuhalten. Oder stehst halt in der Dusche und dann passierst, oder du kommst, keine Ahnung, um 3 Uhr morgens nach Hause und wenn auf dem Weg nach Hause, wenn du so nach Hause läufst, dann mir passiert da viel mehr dann und ich bin extrem ungeduldig, wenn es um Kreativität geht. Ich kann jetzt nicht 2 Stunden zu Hause mich hinsetzen und einen Song schreiben, das funktioniert nie. Ich habe da eine Idee und dann geht vielleicht der Prozess zur ersten Aufnahme, geht vielleicht 5 Minuten und dann ist die Idee mal weg und dann kann ich die beruhigt auf die Seite legen. Und dann geht es manchmal 2-3 Wochen und dann habe ich das Gefühl, ja doch, die Idee hatte ich mal, höre sie mir nochmals an, dann kommt vielleicht Version 2 und dann geht es in den Bandraum, da kommt Version 3 und dann 4 und 5 oder so. Aber ich habe mal von einem Song habe ich dann Jahre später alle Versionen entdeckt. Das ist echt noch interessant zu sehen, von 2 Uhr morgens mies ins Handy reingebrabbelt, zu erste Gitarre irgendwie Riff aufgenommen dazu, zu dann erste Demo-Aufnahme im Bandraum und wie der Song so entstanden ist. Und bei mir sind das immer so, ich mag es nicht stundenlang an was zu sein. Es macht mich nervös und führt auch irgendwie zu nichts. Und wir arbeiten zum Glück ja auch als Band so ziemlich so, bam, etwas funktioniert und nicht. Wir arbeiten schon manchmal dran, aber wir sind da lieber speditiv so. Und das Langwierige dran arbeiten, da bin ich zu ungeduldig.
Das ist der, wie sagt man, das konservative Punker-Sein dann, dass man eben etwas von A bis Z mit Plan durchzieht und etwas plant vielleicht.
Was?
Dass es eben dieser Punkt bei euch nicht der Punker-Stil ist.
Ah nee, aber es ist ja nicht geplant, eben, ich plane ja nichts. Also es kommt einfach und ich kann da nicht dann ransitzen und Ewigkeiten dran rumschreiben, es macht mich völlig wahnsinnig. Und ich mag so das Schnelle drauf los. Und darum, ich glaube, ich mag auch die Situation, wo man einfach so zu viert hinsteht, jemand bringt eine Idee und dann setzt man gerade gleich um und möglichst schnell zum Ziel so. Und ich glaube, da bin ich dann, oder für mich dann am kreativsten, wenn man gerade so direkten Input bringt. Ich glaube, wenn man Dinge zu oft dreht, dann werden sie meistens schlechter, als sie eigentlich mal waren.
Du hast gerade gesagt, manchmal kommen dir auch im Unterricht Ideen. Also Leute, die ich vielleicht nicht kenne, es gab jetzt gerade in der BZ Basel ein cooles Interview mit dir. Da geht es ja um das, dieses einerseits Musiker, andererseits Primarschullehrer sein. Wie ist das bei dir? Es gibt doch Leute, die sagen, so junge Personen sind sehr inspirierend, wie sie denken oder so. Ist das bei dir auch so oder hast du so eine Klasse, die so unmotiviert und unkreativ ist?
Nee, die sind sehr kreativ. Ich glaube auch, klar, da gibt es Unterschiede, ist ganz klar. Aber ich glaube, es spielt auch eine große Rolle, ob du eine Plattform bietest oder nicht. Oder?
Zum Kreativsein, ja, im Unterricht.
Oder? Ja, im Unterricht oder auch einfach im eigenen Denken. So. Ob da Platz ist, auch in dem Rahmen von der Staatsschule, wo du einen Lehrplan hast und so weiter, auch genügend Freiraum zu geben, eigenen Interessen nachzugehen, eigene Meinungen zu entwickeln, eigene Haltungen zu entwickeln und so weiter. Und ich glaube, entweder kannst du dem Nährboden geben und dann ist da auch Platz und ich glaube, dann kommt auch viel. Oder wie sicher jeder schon selber erlebt hat, gibt es den einfach gar nicht. Und es gibt mal platt gesagt einfach richtig oder falsch. Und den Weg, der Lehrer vorgibt, ist dann der richtige und alles andere ist dann nix, oder? Mit dem habe ich extrem gehadert in der Oberstufe vor allem.
Also als du selber
ja, zu ich als Schüler, das hat mich, also hast dich ja gefragt, warum du überhaupt noch da bist, oder? Man muss ja nicht denken, muss ja einfach wiederkauen. Ja. Und ich glaube, da versuche ich, oder finde ich das schön, wenn man eigentlich den Kindern Mitbestimmung gibt, natürlich bis zu einem gewissen Grad, ich kann nicht einfach sagen, machen, was ihr wollt, aber in einem gesetzten Rahmen gibt es dann eigentlich immer noch viel Platz für eigene Wege, eigene Ideen und sie können auch immer kommen und ihre Ideen bringen und da kommt dann auch viel. Und ich habe das Gefühl, es ist so eine Mischung. Wahrscheinlich bringen gewisse Kinder von zu Hause aus und die haben ja auch eine Erziehung genossen, vielleicht ein bisschen mehr Wunsch nach Kreativität und eigenem mit als andere. Aber ich glaube auch eben, dass der Teil dann von dir als Lehrperson oder von der Schule kommen muss, dass da Plattformen geschaffen werden, wo du das ausleben kannst. Und dass man das sicher nicht hindert. Weil wie jeder weiß, wenn du nicht eine eigene Motivation reinbringst ins Lernen, geht schon, aber du hast spätestens 20 Minuten nach der Prüfung hast alles wieder vergessen. Also wenn ich denke, was ich 8 Jahre lang alles in mein Hirn reingeprügelt habe, was jetzt einfach alles komplett weg ist, dann merkst du eigentlich, wo, ich glaube, wirkliches Lernen stattfindet und wo es dann halt einfach nur so einen kurzzeitigen Effekt hat.
Bereust du bisher etwas in deinem Leben?
Nö. Ich finde auch so, ich finde die Bereuungsfrage finde ich eine schwierige. Weil vielleicht hätte wo irgendwo eine, hättest du vielleicht eine andere Abzweigung nehmen können. Klar, aber erübrigt sich die Frage, weil du es nicht gemacht hast und jetzt musst du mit dem eh dealen. Und B, also das ist eigentlich wie so eine, es wird dann super hypothetisch und denkst, ach da und ach dort und warum auch immer, oder? Und ich glaube, dass dich dann am Schluss auch wirklich auch halt zu dem macht, den du bist. Vielleicht hast du mal irgendwo nicht die bessere Entscheidung getroffen, aber hast dann einen Umweg genommen und da was rausgenommen, was du für vielleicht die nächste Entscheidung dann vielleicht ein bisschen anders gemacht hast. Oder vielleicht hast du ja 4-mal die gleiche schlechte Entscheidung getroffen, hast du erst beim 5. Mal gemerkt, ist ja auch nicht so schlimm. Aber ich glaube, dass da alle Stufen, die da drin auch manchmal spontan passiert sind, irgendwie so deine Person geprägt haben zu dem, was sie dann ist. Und das ist dann auch okay. Und ich finde da zu fest, da in der Vergangenheit so rumzuwursteln und sich das Gefühl zu haben, ach, das wäre noch schön gewesen und so, bringt wie nix. Und ich mag es eigentlich gerade so, ich sag mal, Horizont 4 Monate, 5 Monate voraus.
Zu planen.
Ja. Weil es gibt ja auch noch die anderen. Es gibt die gerne so finden, ach, hätte ich doch damals das studiert oder so. eben das eine, und das andere ist die, die schon mit, keine Ahnung, hatte die auch schon, die sich mit 18 schon einen Plan hatten, was alles in ihrem Leben passiert, wie dann die Beziehung aussieht, wo sie wohnen, was sie alles besitzen, was für einen Job sie haben. Und ich denke so, boah, ey, wo bleibt da noch Platz für halt Pech gehabt oder hat halt nicht gereicht oder wo bleibt Platz für Mö, habe ich jetzt gerade doch nicht Lust, mach doch was anderes. Und mir hat das immer so ein bisschen gepasst, da nicht zu weit nach vorne und eigentlich auch, was passiert ist, eigentlich mehr so die Erfahrungen mitzunehmen und nicht zu denken, ach scheiße, hätte ich doch, sondern eher zu merken, hey gut, in solchen, wenn vielleicht wieder so eine Situation passiert, dann muss ich vielleicht mehr auf das achten oder für mich mehr auf das aufpassen. Und ich glaube, das hat mir dann durchaus gut getan. So. Mhm. Aber keine, no regrets.
Du sagst, du planst so 4-5 Monate im Voraus. Was hast du denn momentan für Pläne? Also wirklich so, nicht, dass du jetzt an ein Konzert gehst oder so, aber so ein bisschen größere Pläne.
Größere Pläne? Ja, es ist schon, also nee, ich habe jetzt da Bandpläne vielleicht, was jetzt vielleicht schon ein bisschen in die ich gehe und das Konzertrichtung geht. Aber eben, ich gucke dann, wo ich gerne auf Tour gehe oder was ich vielleicht noch... es sind schon eher die kleinen Dinge, was ich gerne sehen würde, was ich vielleicht noch gerne erleben würde, was ich vielleicht gerne auch mit eben meiner Freundin machen möchte oder mit Freunden erleben möchte und so. Aber immer noch mit viel Platz für, was halt einfach gerade so kommt. Es ist wirklich so, der Horizont ist nicht wahnsinnig weit. Aber es ist auch trotzdem, also nicht, dass das falsch verstanden wird, es ist auch ganz klar, dass wenn ich sage, das ist mehr so der Horizont, was um mich geschehen kann. Was so Beziehungen jetzt eben mit meiner Freundin oder Beziehungen zu Freunden angeht, da bin ich dann schon einstellungsmäßig extrem treuherzig. Und ich habe auch Freunde, die habe ich seit 20 Jahren und noch länger. Ich glaube, 24 ist das längste. Die kenne ich, seit ich 10 bin, eine meiner besten Freundinnen. Und auch eben mit Harry in der Band 19 Jahre und so. Und ich finde, das würde ich separieren von dem kurzen Weitblick so. Es geht mehr ums andere. Weiß ja nicht, was in einem halben Jahr ist. Keine Ahnung. Oder? Mal gucken.
Das heißt, meine Frage, ob du eine Bucketlist im Kopf oder auf Papier hast, ist sehr hinfällig.
Ja, also ich habe nicht so eine so mit den größeren Erlebnissen Bucketlist, wie ich will mal das oder so oder wie auch immer. Sonst sind dann mehr so kleine Dinge, die ich dann wieder finde, hey, boah, jetzt eben nächsten Monat vielleicht mal wieder das und das machen. Oder ich, im Moment habe ich das Gefühl, dass ich eigentlich mal wieder mehr in die Natur muss. Klingt ein bisschen hippie-mäßig, aber eben, weil ich gemerkt habe, das beruhigt extrem. Und so ein Tag so draußen und dann, ich habe das Gefühl, oder dann hast du eben so das Bauchgefühl, Grundgefühl, das ändert ja konstant. Kann ja von mal Woche so sein. Ich habe da keine Ahnung, wie das dann im halben Jahr ist. Und von dem her gucke ich mehr, was brauche ich gerade und suche da irgendwas, was gerade irgendwie schön passen könnte. Und manchmal passt, manchmal halt nicht. Da muss man ja auch immer noch einberechnen, dass man ja, eben mal wieder eine doofe Entscheidung trifft. Kannst ja nie wissen. Aber einfach so drauf einlassen, da war ich früher extrem schlecht.
Richtig. Schauen, wie es kommt.
Ja, ja. Einfach so mal gucken. Ja, und weißt du, so kommt ein Vorschlag, ja, komm einfach mal mitgehen, oder? Dann muss ich immer sagen, finde ich das cool, oder wie, oder dann muss ich noch drum herum diskutieren, ob das jetzt irgendwas ist oder nicht, und das ist zum Glück alles. Da bin ich viel, viel entspannter geworden.
Ist das durch das Alter? Durch die Weisheit, die dazu gekommen ist?
Ich weiß nicht, ob Weisheit ist, ist einfach extrem anstrengend. Alles immer 10-mal zu drehen und daneben zu finden, ob es das cool ist, da hinzugehen oder ob ich das jetzt machen kann oder machen soll. Und einfach finden, hey, da kommt ein Vorschlag, komm, einfach mal darauf einlassen, mal gucken, wie es ist. Kannst dann im Nachhinein immer noch finden, so, boah, war jetzt nix. Aber ja, ich glaube, man kann es mit aus der Comfortzone rausgehen, habe ich, glaube ich, vorhin mal schon gesagt. Ich glaube, das lohnt sich, weil entweder merkst du, oh, was Neues, ganz cool, oder merkst du, ich weiß schon, warum ich den anderen Weg gehe normalerweise, und dann schätzt du den vielleicht auch wieder mehr, als wenn du den halt einfach immer so jeden Tag, einen Tag aus halt hast, oder? Und ich glaube, da mal wieder was Neues anzugucken und mal sich eben da auf was Neues einzulassen, das lohnt sich definitiv.
Hast du Angst vor dem Tod?
Ich glaube, das wechselt manchmal. Ich glaube, grundsätzlich habe ich da keine große Angst davor, würde ich mal sagen. Weil ich glaube, das ist dann so, da ist dann nix. Das ist schön entspannt dann. ich glaube, es gibt dann mal wieder Situationen, wo es einem dann doch, wenn man jetzt zu fest drüber nachdenkt, wo es einem dann, ich weiß nicht, ob es dann Angst ist, aber die Ungewissheit und so, wie das dann wohl sein wird, wenn man dann so alt ist und dann die, oder auch jung, wie auch immer, und die Situation eintrifft. Aber ich glaube, mit meiner Grundhaltung, dass da nichts Wahnsinniges auf mich wartet nachher, sondern ich dann in meine Atome zerfalle und dann ins wunderschöne Nichts hinaus drifte, ist das eigentlich noch beruhigend. Weil stell dir mal vor, wie anstrengend es sein müsste, der Gedanke, es gibt ein Leben danach, da musst du nochmals Ewigkeiten mit dir selber dich beschäftigen, für immer.
Für immer, ja.
Für immer, boah, wie anstrengend ist denn das bitte? Oder keine Ahnung, was es alles für Szenarien gibt. Und einfach so für mich so der Grundgedanke, was jetzt eigentlich rein wissenschaftlich wahrscheinlich der plausibelste ist, dass dann halt einfach finito ist, finde ich ganz ehrlich beruhigender. Und darum auch so, dass, wie würdest du leben, wenn es dann noch ewig weitergeht? Wenn ich so, das ist alles nix. Von dem her, ich bin im Moment sehr entspannt.
Bist du auch so jemand, der dann sagt, du möchtest aber was hinterlassen, was dann auch bleibt? Das ist doch ein Gedanke, der noch relativ viele Leute, glaube ich, haben, dass sie sagen, sie wollen im Leben etwas machen, was bleibt, auch wenn sie nicht mehr da sind.
Habe mir noch keine Sekunde in Gedanken darüber gemacht.
Vielleicht auch, weil du schon Sachen gemacht hast.
Ja gut, ja, das bleibt. Ja, zumindest was mit den Batchqueens und so, das bleibt sicher. Ich glaube, es reicht, wenn man in Gedanken bleibt. Das klingt jetzt auch wieder super kitschig. Aber ist das so? Keine Ahnung. Erzählt man sich irgendwelche lustigen Geschichten? Ich finde das eigentlich so das Schöne, das Erinnern. Oder? Das ist so wie das Erinnern, was man alles für Mist gebaut hat, als man 15 war. Und ich finde, wenn das vielleicht dann noch so mitschwingt, dass hier und damals, und man dran denkt und findet, ja, der hat damals das und das gemacht. Ich finde, das reicht doch eigentlich. Und da brauche ich jetzt nicht noch irgendwas, was ich da groß, keine Ahnung, hinterlassen muss. Aber wie gesagt, wie lange denke ich voraus? Ein halbes Jahr? Mhm. Da ist jetzt Sterben nicht drin.
Jetzt muss ich aber trotzdem nochmal kurz auf diese Frage eingehen, weil du sagtest eben so, du hast nicht größere Dinge, die du planst, vielleicht ein, zwei Konzerte, Festivals, die du spielen möchtest. Eine Frage stellt man sich ja vielleicht doch irgendwann mal, und zwar das Thema Kinder haben oder nicht haben. Wie stehst du denn du zu dem? Weil das ist ja schon was man sich überlegen muss. Das ist ja nicht so aus der Laune raus.
Das ist so. Für mich war das eigentlich schon seit jeher so ein ich möchte mich da nicht festlegen, Ding. Und das können viele nicht verstehen, weil gewisse Menschen, die haben das anscheinend in sich. Und die sagen, doch, das ist so, ich brauche das. Das ist so ein Teil, den muss ich erlebt haben. Andere finden, never ever, oder? Und für mich ist eigentlich, ich glaube, entscheidend, dass für mich die Situation so stimmt, dass ich auch einen Weg einschlagen kann, der eben jetzt eigentlich auch ein bisschen dem entspricht, den ich jetzt schon mache, dass es nicht mit großem Status und mit großem, ich brauche das und das muss ich alles bieten und da viel Kohle und am besten noch 17 Mal in die Ferien und das noch und so, sondern ich glaube, das geht mit, das geht auch mit wenig und mit eben viel Zeit. Und ich merke gerade auch als Lehrer, dass Zeit leider oft fehlt und alles sehr zugeplant ist und alle sich ja noch möglichst selber verwirklichen wollen. Und ja, ich möchte noch Karriere und am besten noch kreativ noch, keine Ahnung, 300 Shows im Jahr mit meiner Jazzband spielen oder Punkband spielen oder was weiß ich was. Und ich möchte aber gleichzeitig auch noch Tennis spielen und noch in den Ausgang. Aber noch ein Kind wäre schon auch noch cool. Neben einem Custom Car in der Garage. Ist jetzt sehr überspitzt, aber es geht manchmal ein bisschen in die Richtung. Und für mich ist so, hey, wenn ich einen Weg gehen kann, wo ich auch wirklich eben auch die Zeit habe und man sich auch zusammen gefunden hat und da auch eine, finde ich, eine schöne und gute Basis hat, dann steht dem überhaupt nichts im Wege. Dann finde ich das eigentlich ein extrem schöner Gedanke. Aber ich finde, das darf auch einfach so passieren. Weißt du, ich habe nicht das Gefühl, ich muss das jetzt planen, sondern ich habe das Gefühl, dass wenn die Beziehung und die Situation dorthin führt, dann passiert das ziemlich automatisch. Und alles drehen und nachdenken und so, das wird dann, glaube ich, A, zu künstlich und B, sagt dir so ziemlich jeder, und ich habe keine Ahnung, ob es dann so ist. ich weiß es ja noch nicht, sagt, das kannst eh dann tausendmal planen, wenn es dann so ist, ist es dann, wirst du schon merken, wie es ist, so, oder? Und ich glaube, da verändern sich dann auch die Bedürfnisse. Aber so zurück zur Frage, ich finde der Gedanke grundsätzlich ein schöner Gedanke. Ich finde aber auch, ich möchte, dass ich nicht einfach blauäugig reinsteuern und so. Und ich finde, das muss sich so schön im Gemeinsamen dann entwickeln. Und dann passiert das oder es passiert dann nicht. Mhm. Ich sehe das nicht so eng.
Hast du, also eigentlich, man muss die Folge nochmal anhören und sich dazu Notizen machen, weil du schon sehr viele schlaue Dinge gesagt hast.
Aber
hast
das?
Du,
weiß nicht.
Ja, allerdings. Hast du aber eine Lebensweisheit oder ein Lebensmotto oder irgendwas, wo du sagst, so also ein bisschen, nach dem gehst du ein bisschen, so. Kann ja auch sowas Buddhistisches sein oder so. Nach dem lebst du.
Nö. Nee, ich glaube, Marcel hat es mal gut so formuliert, sei doch einfach kein Arschloch. Nee, es ist so wirklich so, ich versuche, momentan, mit dem habe ich echt gehadert lange und das tut echt gut. Und es wundert mich selber, dass ich das jetzt gar noch im Podcast sage. Ich versuche, die Dinge massiv positiver zu sehen. Und seitdem geht es...
Also positiver als andere oder positiver als du bisher?
Als ich bisher. Und seitdem geht es massiv leichtfüßiger. Weil es ist schön einfach, überall noch irgendwie das zu sehen, was dir dann vielleicht doch noch auf den Sack geht oder wo du dann doch findest, nee, das finde ich übrigens schon auch noch ein bisschen scheiße, oder? Kennst du auch in der Diskussion, wenn du manchmal noch extra die Gegenposition übernimmst, nur aus Prinzip, damit du noch irgendwo was rumnörzen kannst und da einfach ein bisschen gelassener sein und einfach so... Ich weiß nicht, ein einfaches Beispiel. Manchmal kann dir so ein kleines Ding den ganzen Tag versauen und dem gar nicht dieses Gewicht geben. Oder, keine Ahnung, stehst auf, fliegt dir schon mal irgendwie die Kaffeetasse runter und dann beginnt es schon, keine Ahnung, anstrengend zu werden und dann, keine Ahnung, kommst in die Schule und die Kinder sind anstrengend und dann beginnst du eigentlich ab dem eigentlich eh nur noch zu finden, der ganze Tag ist scheiße und es führt zu gar nichts, oder? Und da eigentlich mehr zu finden, boah, komm, ist jetzt halt so, relax bleiben und dann wieder eigentlich sich sehr schnell an die Dinge festhalten, die eigentlich gut sind. Und ja, habe ich lange gebraucht und ich bin ja immer noch, aber es tut irgendwie gut, so zu finden, hey, boah, eigentlich ist alles unterwegs, macht ja eigentlich Spaß, alles okay. Und ich glaube, das ist das, was ich im Moment so finde, das tut mir gut, aber keine Ahnung, vielleicht ist dann im halben Jahr was anderes. Aber ich hatte einen großen Hang zu Negativismus. Eine Weile, was unglaublich anstrengend und behämmert ist teilweise.
Auch für Involvierte.
Oh ja, natürlich. Eben, wenn du so prinzipnegativ sein musst, das ist so, keine Ahnung, wieso ich das immer machen musste oder so. Weiß auch nicht. Vielleicht irgendwie Angst, das Gute zu sehen oder so. Ich weiß doch auch nicht. Und ja, von dem her, ich meine, ich habe extrem viele Freiheiten, habe einen Job, den ich gern mache, habe ein unglaublich tolles, kreatives Ausleben mit ein paar von meinen besten Freunden, eine tolle Beziehung, habe tolle Freunde. Und wenn dann so was Kleines passiert, come on, also ich meine, weißt du? Und dann denkst du, ey, wir kommen teilweise jeden Tag, Leute, die steigen ins Tram oder die gehen irgendwo hin. Und klar, in der Schweiz kann auch nicht jeder entscheiden, was er macht. Aber man hat schon viel in den Händen, oder? Und die scheißt jeden Tag an. Jeden Tag. Ich meine, was soll das? Ich meine, wenn es dich anscheißt, in der Schule zu arbeiten, finde ich dann schon, klar, kann mal passieren, aber grundsätzlich, ey, dann verändere was so, ist schon ein bisschen meine Haltung. Und ich will da jetzt wirklich nichts, sonst klingt das extrem elitär. Da gibt es echt Leute, die haben die Wahl nicht. Da rede ich gar nicht davon. Aber wenn du die Möglichkeit hast, was zu verändern und da aktiv was zu positiver zu gestalten, dann hör bitte auf, rumzunörzen und mach was so. Weißt du, das finde ich dann extrem anstrengend. Und da war ich vielleicht auch manchmal ein bisschen so lieber, anstatt was zu machen. Und das probiere ich jetzt ein bisschen anders anzugehen. Seit ein paar Jahren.
Möchtest du noch was? Also ich würde sagen, wir sind hier mit dieser Weisheit am Schluss angekommen. Aber trotzdem, möchtest du noch irgendwas sagen?
Nö, eigentlich nicht. Also jetzt nicht mehr per se. Ich finde es cool, was du machst. Das muss man ja auch mal loswerden. Und finde es immer spannend, da auch anderen Leuten zuzuhören, wie die das so sehen. Es geht vielleicht in die gleiche Richtung. Hört man aus verschiedenen Sparten, hört man was. Und dann pickt man sich vielleicht immer mal wieder was raus, wo man findet, hey, cool, macht völlig was anderes, aber irgendwie ist ein cooler Ansatz. Und das finde ich eine bereichernde Sache. Und von dem her eigentlich vor allem vielen Dank fürs Einladen.
Ich eine schön, jetzt haben wir eine Person, die bereichernd umso mehr ist für andere Leute.
Ich hoffe mal, ich habe keine Ahnung. Soll jeder selber entscheiden dann.
Wunderbar, over and out.
Ja.
Das war Folge 18 mit Melchior Quitt. Ich hoffe, sie hat dir gefallen, diese Folge, die etwas längere Folge. Gib doch deine Meinung ab, entweder auf YouTube mit einem Daumen hoch, Daumen runter, in irgendeiner Kommentarspalte, in YouTube zum Beispiel, oder auch bei mir auf Instagram, Dominik-Asche. Du kannst mir auch gerne eine Direktnachricht schreiben. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ich würde sagen, wir hören uns wieder in 2 Wochen. Seid gespannt, wer bei mir zu Gast war. Alles eben auch auf Instagram ersichtlich. Und dann hören wir uns wieder. Und ich würde sagen, bis dann. We'll be right back.